Ja, es ist der dritte Anlauf tatsächlich. Es gab unter Christian Seifert, glaube ich, 2019 schon eine Abstimmung, ob man dieses Thema prüfen soll. Es sind ja Modifikationen vorgenommen worden im Vergleich zum letzten Mal, indem man das Geld nur noch in die Liga fließen lässt. Also kein Club erhält Zahlungen, also kann auch kein Wettbewerb beeinflusst werden durch dieses Geschäft, meinem ersten Schritt. Und das war eigentlich der größte Kritikpunkt. Insofern hatte man eigentlich ein gutes Gefühl. Jetzt mehren sich die kritischen Stimmen. Jetzt geht's um die Form der Finanzierung. Kann man das nicht selber machen? Aber ich denke, es muss jetzt Klarheit geschaffen werden. Sie sagen, es ist eigentlich ein Verhandlungs-, ist eigentlich auch ein Abschlussmandat. Man muss ja sagen, nicht denkbar, dass man jetzt die beiden Geschäftsführer weiter laufen lässt, versucht, da gute Bedingungen auszuhandeln und nachher dann wieder den Rückwärtsgang einlegt. Also ich glaube, dass das Commitment muss jetzt kommen, und wenn nicht, dann ist das Thema in der Form erstmal auch beerdigt. Dann wird es vielleicht andere Modelle geben für einzelne Vereine oder für einzelne Themen, aber das ist jetzt schon eigentlich irgendwo eine historische Entscheidung. Wollen die Clubs, sag jetzt mal, Know-how und externe Finanzierung, um Wachstum und nachher für jeden auch mehr Einnahmen zu erzeugen oder nicht?
Wenn wir das nochmal auseinander dividieren zwischen dem Finanzierungsmodell auf der einen Seite und dem Know-how, was damit auch eingekauft werden soll, auf der anderen Seite. Wie wichtig halten Sie dieses Know-how für eine bessere Vermarktung? Also haben diese Private Equity Unternehmen, Netzwerke oder auch das Wissen um eine bessere Vermarktung, was die Bundesliga so nicht hat oder auch nicht so schnell erwerben kann?
Ja, definitiv. Ich glaube, da streuen wir uns auch Sand in die Augen, weil jeder Club hat in den letzten 10 Jahren Know-how aufgebaut im Bereich Internationalisierung, Digitalisierung, Vermarktung. Aber die Liga hatte nicht die Not oder auch vielleicht nicht die Möglichkeiten dazu. Und jetzt muss man sehr, sehr schnell Boden gut machen. Und da ist natürlich externe Unterstützung, gerade im Ausland, gerade was Netzwerke, was Türöffnung angeht, was Kenntnisse in diesem, ich sage jetzt mal, Markt angeht, wo es eben nicht um klassisch das Fußballgeschäft geht, sondern um Vermarktung und Entertainment, um eigentlich Medienrechte. Und da muss die Bundesliga aufholen. Es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt auf Augenhöhe mit der englischen Premier League kommt. Das ist auch nicht das Ziel, das ist auch nicht realistisch. Aber man muss daran arbeiten, dass die deutschen Clubs eben mehr Einnahmen generieren können, um wettbewerbsfähig zu bleiben, weil gleichzeitig Frankreich, Italien, Spanien sehr aktiv sind und mit Investoren zusammenarbeiten und von deren Know-how auch profitieren.
Wenn wir jetzt mal die französische Liga nehmen, die gilt ja gemeinhin als eben abschreckendes Beispiel, weil sie einen Investor ins Boot geholt hat und jetzt aber die Auslandsvermarktungserlöse eben eingebrochen sind. Wenn wir jetzt auch die Konkurrenzsituation betrachten, Sie haben die Premier League angesprochen, die ist meilenweit davon, dann weist die spanische Liga noch deutlich mehr Einnahmen auf als die Bundesliga, und dann befindet sich die Bundesliga auch schon in guter Gesellschaft. Allerdings wird ja jetzt auch gerade eben verhandelt für die kommenden Spielzeiten.
Ich meine, du warst vor Bochum auch in Frankreich 3 Jahre tätig und kenne den Markt und kenne die Kollegen noch, aber die haben jetzt abgeschlossen, die haben das Geschäft auch jetzt erst ratifiziert, und die sind gerade in der Auslandsvermarktung natürlich komplett rückständig, irgendwo bei 80 Millionen, und haben sich zum Ziel gesetzt, zusammen mit dem strategischen Partner, auf 200 Millionen zu kommen. Das ist da, wo die Bundesliga heute steht, bei 200 Millionen. Und da sieht man schon, dass da was nicht stimmen kann, wenn ein kleinerer Markt die gleichen, sagen wir, Größenordnungen sich als Ziel setzt, wie das, wo jetzt die Bundesliga steht, die sagt, wir können da gar nicht wachsen, dann stimmt was nicht. Und ich glaube, da ist gerade für Deutschland, für die Bundesliga sehr, sehr viel Potenzial. Wir haben es ja auch schwarz auf weiß, dass wir wissen, wo wir Schwächen haben. Konkrete Felder, konkrete Zahlen, konkrete Projekte, die fehlen. Also es ist jetzt nicht Wunschdenken, es ist keine Fantasie, es ist definitiv keine Hoffnung. Es ist wirklich, dass die Mittel fehlen, um das anzugehen, nichts anderes.
Welches Potenzial sehen Sie denn? Also wenn Sie das mal in Euro bezeichnen könnten oder ein Gefühl uns dafür geben könnten.
Naja, die Businesspläne, die wurden ja jetzt von mehreren Bietern präsentiert und die wurden auch durch Externe nochmal geprüft, abgesehen davon, dass die Liga selber da den Bereich über Know-how verfügte, was Rechte, Vermarktung angeht. Und da sehen wir, dass ja fast eine Verdoppelung über die nächsten 20 Jahre oder 15 Jahre absolut realistisch ist, wenn man die Benchmarks mit dem Ausland ansetzt. Das hat nichts mit Premier League-Dimensionen zu tun, das muss es auch nicht. Aber man muss zumindest die gleichen Wachstumsaussichten haben wie Italien, Frankreich oder wie Spanien. Das heißt irgendwo ein Wachstum von 7% pro Jahr, was jetzt auch nicht irgendwelche eben Größenordnungen sind. Man sagt, da muss man mit der Brechstange ran. Aber es braucht eine Anschubfinanzierung, weil in den vergangenen Jahren einfach der DFL, also der Liga selber, das Geld gefehlt hat, um Bereiche wie Vermarktung, wie Digitalisierung und so weiter zu schaffen. Und wenn man allein sieht, wie groß die, nehmen bleiben wir bei der Digitalisierung, wie die Reichweite der Bundesliga ist im Vergleich zu anderen Sportarten, zu anderen Ligen, dann ist das wirklich ein Bruchteil davon und damit lässt sich halt kein Geld verdienen. Und Geld ist das, was die Vereine Jahr für Jahr immer mehr brauchen. Das ist leider so. Wenn alle verzichten, können wir damit gut leben. Das Problem ist, wir befinden uns in internationalen Wettbewerb und wenn alle deutschen Clubs verzichten, dann fallen wir trotzdem zurück.
Die aktuellen Defizite, die Sie jetzt gerade benannt haben, Digitalisierung, den Aufbau einer Streaming-Plattform, das ist ja da, wo das meiste Geld dann auch reinfließen soll. Das ist etwas, was jetzt angegangen werden muss aus Ihrer Sicht, damit da möglichst schnell der Ertrag generiert werden kann, was jetzt noch nicht gehoben wird.
Ja, also es gibt viele Projekte. Es gibt das TV-Produkt Bundesliga, war mal führend, glaube ich, weltweit oder zumindest europaweit. Aber auch da ist man zurückgefallen mittlerweile. Auch da braucht es Investitionen. Unsere Clubs sind im Ausland nicht präsent, weil die Förderung dieser Maßnahmen einfach zu gering ist, dass es nicht attraktiv genug ist, auch für mittlere und kleinere Clubs was beizutragen. Wir haben praktisch null Social Media Reichweite. Die meisten Clubs haben keine fremd- oder mehrsprachigen Websites, geschweige denn soziale Medienkanäle. Also da ist ein großes Potenzial Piraterie, also wo sehr viel Geld verloren geht, wo, ich sag's mal, Italien oder Spanien 2, 3 Dutzend Mitarbeiter in so einer Abteilung haben, wo in der Bundesliga, die existiert gar nicht. Und da ist natürlich wirklich, ja, wahres Geld, was zu holen ist. Das klingt wenig romantisch. Aber die Entscheidung hier, da geht es nicht um Romantik, da geht es darum, sicherzustellen, dass die Bundesliga für ihre Mitglieder, für die Clubs genug Geld verdienen kann, damit diese wettbewerbsfähig bleiben. Und das Geld fließt ja nicht, ist ja nicht, dass wir jetzt den Spielern mehr geben, aber die Clubs haben auch Infrastrukturkosten, die müssen sich weiterentwickeln, sie müssen sich modernisieren, sie müssen in den Nachwuchs investieren. Also insofern waren wir uns beim letzten Mal, auch das Geschäft gescheitert ist, alle 36 einig, es muss was passieren. Das ist, glaube ich, auch unbestritten. Jetzt geht es ja eigentlich nur noch darum, in welcher Form muss die Finanzierung erfolgen. Aber dass die Bundesliga Anschubfinanzierung braucht, das unterschreiben alle 36 Clubs.
Und in der Art und Weise der Finanzierung gehen dann einige Clubs eben doch andere Wege oder schlagen einen anderen Weg vor. Nehmen wir den ersten FC Köln und den SC Freiburg, die sich ja offen gegen diesen Investorendeal ausgesprochen haben. Köln bringt als Alternative eine Binnenfinanzierung ein. Das Geld, 1 Milliarde über mehrere Jahre, könne die Liga auch selbst stemmen, zum Beispiel durch Erlösmöglichkeiten, die bisher noch nicht genutzt wurden, wie das Namensrecht der Liga oder auch eine Kreditfinanzierung. Und da wird dann die Rechnung aufgemacht bei der Kreditfinanzierung. Private Equity Gesellschaften, die haben eine Renditeerwartung, die eben im Bereich 12, 15% liegt. Kreditinstitute geben Kredite für weniger Geld. Also da wird diese Rechnung aufgemacht. Ist das für Sie auch vorstellbar? Oder warum ist es nicht vorstellbar?
Ja gut, es ist schizophren, wenn man sagt, dass man 6 oder 7% der zukünftigen Einnahmen sich nicht getraut, an einen Investor für 20 Jahre, sag ich mal, abzutreten, aber gleichzeitig über Fremdfinanzierung spricht, wo man das komplette Risiko auf die ganze Liga, auf die 36 Clubs lädt. Das ist ein Modell, was schon sehr mutig ist, wenn es nicht zwingend notwendig ist. Und das ist es hier nicht. Und die Kreditfinanzierung, das wurde ja auch geprüft, ist leider nicht so günstig, wie das immer behauptet wird, weil nämlich Fußball trotzdem Risikogeschäft bleibt und die Kosten entsprechend hoch werden. Also der Unterschied zwischen Private Equity und Fremdfinanzierung minus das Know-how, der ist dann gar nicht mehr vorhanden. Und eine Binnenfinanzierung, vorher waren die Bedenken, dass dieses Geschäft für zusätzliche Wettbewerbsungleichheit sorgt. Aber das passiert ja bei der Binnenfinanzierung erst recht, weil wenn jeder Verein, sage ich mal, 10% seines Fernsehgeldes abgeben muss, in den Topf schmeißen, dann trifft das ja nicht die Großen, die auch Gelder international verdienen, die höhere Transfererträge erlösen, die mehr im Sponsoring machen, dann trifft es ja die kleineren Vereine, die Bochums und die Darmstadts und die Heidenheims und so weiter, weil denen jede Million extrem wehtut, die sie abgeben müssen. Und das würde den Wettbewerb ja nur noch weiter in Schieflage bringen. Deswegen verstehe ich die Argumentation nicht. Und ich muss sagen, es gab Clubs, die waren vorher grundsätzlich aus Prinzip gegen das Geschäft. Jetzt, sag ich mal, werden andere Finanzierungsmöglichkeiten ins Spiel gebracht, mit der Taktik im Endeffekt, das so lange zu verzögern, bis das Geschäft dann auch tot ist. Und es ist Demokratie, deswegen die Mehrheit, die soll entscheiden und die hat dann auch Recht. Aber ich glaube, man muss da auch ehrlich sein. Will ich es aus ideologischen Gründen nicht? Das ist okay, das ist im Fußball so, das ist ein spezifisches Geschäft. Oder bin ich halt dafür? Aber wenn man immer weiter prüfen und die Prüfung, die Erfolge ist, immer weiter in Frage stellen und jeder Experte ist, dann wird so ein Geschäft nie zustande kommen, dann stimmt die Governance nicht, dann ist es gar nicht möglich, solche Geschäfte überhaupt zu beschließen, wenn 36 Meinungen da sind und jeder hat recht.
Wenn sich jetzt keine Mehrheit findet, und es braucht ja eine Zweidrittelmehrheit, welche Bedeutung hätte das dann?
Es in Säbelrasseln, ich glaube nicht, dass es dann so heiß gegessen wird am Schluss. Da positionieren sich viele natürlich auch. Aber ich sehe es, oder wir sehen es emotionslos. Wenn das nicht zustande kommt, dann nicht, weil wir planen nicht damit. Wir versuchen unsere Ziele, unsere großen Ziele, auch ohne einen Investor oder ohne Entwicklung der Bundesliga zu realisieren. Wir schauen dann nur auf uns. Ich glaube, dass es vielleicht bei den großen Clubs für eine Verstimmung sorgen kann und dann vielleicht eben solche Geschäfte vielleicht nur von einem Kreis von Clubs abgeschlossen werden. Wie auch immer, ich glaube nicht, dass man, wenn es demokratisch oder es wird demokratisch entschieden, dass dann jetzt irgendwie die Spaltung droht, weil wenn es halt zum zweiten oder jetzt zum dritten Mal dann abgelehnt wird, dann muss man das auch akzeptieren. Dann ist das die Kultur der Liga, was Vermarktung angeht. Und dann müssen wir damit leben und das Beste draus machen. Also deswegen, eingangs gesagt, es ist am Schluss ein Geschäft. Das hat nichts mit Fußballromantik zu tun. Es wird zwar so diskutiert, wenn das Geschäft nicht zustande kommt, gehen wir zur Tagesordnung über und weiter geht's. So, das ist auch Fußball, ne? Also ich glaube, da sollte man es jetzt auch nicht überbewerten und wir sprechen über die Abgabe eines kleinen Anteils zukünftiger Einnahmen. Das hat dann auch nicht die Dimension, die ja den Fußball komplett in seinen Grundfesten erschüttert.
Ist das grundsätzliche Problem der Liga eben ihre finanzielle Heterogenität? Also die einen haben viel Kapital, das sie einbringen könnten, das haben Sie ja gerade beschrieben, die anderen sind im tiefroten Bereich. Und wie können die am Ende zusammengebracht werden? Geht es letztendlich nur mit dem Geldgeber von außen?
Ja, ich glaube, sie sind die internationalen Einnahmen, die UEFA, die verdoppeln quasi die Ausschüttung, die Transfersummen steigen für die Topspieler. Das heißt, die großen, erfolgreichen Clubs, die haben genug Einnahmeströme, die profitieren ja auch von Digitalisierung und so weiter, viel mehr als alle anderen. Ich glaube, am Schluss tatsächlich abhängig eben davon, dass die Bundesliga sich weiterentwickelt und gute Ausschüttungen machen kann, sind ja die kleinen Vereine, aber die haben Nachholbedarf im Bereich Infrastruktur, im Nachwuchsbereich. Die müssen ja erstmal Spieler aufbauen, die nachher einen Wert haben, um dann über deren Verkauf was zu verdienen und und. Also ich glaube, am Schluss trifft das eher die Kleinen. Die Großen können auch ohne dieses Private Equity Geschäft leben. Die werden auch so Lösungen finden. Deshalb ist es für mich persönlich, es ist schwer nachvollziehbar, dass gerade viele Kleine dagegen rebellieren, weil sachlich werden wir, glaube ich, im Verhältnis überproportional profitieren.
Leverkusens Geschäftsführer Fernando Caro hat jetzt nochmal eingebracht, wenn vor allen Dingen die Clubs aus der zweiten Liga dagegen sind, und das ist ja das, was sie gerade aufbringen, gerade die kleinen Clubs, wenn die jetzt dagegen stimmen und letztendlich dann den Block bilden, der dazu führt, dass diese Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommt, dann müsse man sich eigentlich mal überlegen, ob zwischen erster und zweiter Liga nicht doch irgendwo ein, ich nenne es mit meinen eigenen Worten, jetzt mal ein Strich gemacht werden muss. Sehen Sie diese Spaltung zwischen erster und zweiter Liga? Also es gibt ja auch durchaus Vereine, die da hin und her pendeln.
Ja, ich glaube, unser Ligachef, der Aki Watzke, solange der an der Spitze steht, dann wird es keine Spaltung geben, weil er den Fußball, wie er früher war, der solidarische Fußball, sehr gut kennt. Und das ist für ihn, glaube ich, auch ein schützenswerter Wert. Und in allen ausländischen Ligen haben sich die ersten Divisionen sozusagen abgespalten. Deutschland ist eigentlich die einzige Liga noch, wo 36 Clubs solidarisch das Produkt vermarkten und solidarisch Entscheidungen treffen. Und ja, klar, wenn die Erstligisten, die werden sagen, wir sind dafür, ihr seid dagegen und bremst uns dadurch. Das ist eine gefährliche Situation, weil man daraus ableiten könnte, wir haben nichts mehr gemeinsam und die Kleinen können jetzt nicht die Großen zurückhalten. Das ist die größte Gefahr, dass eine Diskussion entstehen könnte über Spaltung, sondern macht ihr doch eure Sache, wie ihr wollt, aber bremst uns nicht. Ich glaube, dafür steht dann schon auch das Präsidium und Aki Watzke als Vorsitzender, der eben versucht, diese Balance weiterzuerhalten, diese Einzigartigkeit des deutschen Fußballs, aber was eben die deutsche Fußballkultur eben auch ausmacht. Und Säbelrasseln vor der Abstimmung, ja, aber unsere Satzung sagt nun mal, dass, ja, 24 von 36, und da steht nicht drin, wenn die Mehrheit der Erstligisten dafür ist, dass es dann auch durchgeht. Das muss man halt auch akzeptieren, dann müssen wir halt auch damit leben. Das ist ja jetzt keine Überraschung, aber ich kann den Frust von Fernando Caro aus Sicht eines Branchenführers absolut nachvollziehen, weil es eben nicht zum ersten Mal ist, dass dieses Geschäft eben nicht an den Erstligisten scheitert, sondern an den Zweitligisten.
Zum Schluss hätte ich gerne noch einen Ausblick von Ihnen. Sehen Sie schon, worauf es hinauslaufen könnte am Montag?
Ja, es ist eine spannende Frage, weil nach der letzten gescheiterten, oder was heißt gescheiterten Abschiebung, nach der Absage an das Geschäft, im Nachgang waren die dafür waren und die dagegen waren, einig, also ja, wenn wir es modifizieren, kein Problem, geht 36-0 durch, gar kein Thema. Ich habe gesagt, okay, das ist eigentlich eine Formalität, weil alle gesagt haben, wir müssen was tun und das ist jetzt, dieses Modell passt uns auch allen. Jetzt in den letzten Wochen und letzten Tagen mehren sich doch die Stimmen oder positionieren sich auch Clubs schon ganz klar, dass sie dagegen stimmen werden. Und ja, ich habe das Gefühl, es wird ganz, ganz eng werden, wenn man mal das Stimmverhalten oder die Position der Clubs durchgeht. Also da ist einiges passiert. Und überrascht mich in dem Sinne, weil da ein großer Meinungsumschwung bei einigen Kollegen auch stattgefunden hat scheinbar. Und selbst die Opposition hat gesagt, wir sind zufrieden, stimmen wir dafür. Jetzt sieht es wirklich sehr, sehr eng aus. Mittlerweile ist ein drittes Scheitern, jetzt ist absolut im Bereich des Möglichen. Aber ich sehe das emotionslos. Wir fahren ja da nicht hin. Das ist eine sachliche Geschichte. Und sollte dann auch sachlich besprochen werden. Und ja, die Seite, die verliert, soll dann trotzdem mitarbeiten und überzeugt davon sein. Das wird auch nochmal wichtig sein, dass man danach diese Entscheidung nicht in die Kurven, in die Stadien trägt, weil mit Fußballromantik hat nichts zu tun. Ist ein nüchternes Geschäft, was allen hilft. Aber da müssen wir aufpassen, dass daraus keine vehemente Diskussion entsteht, die dann zu Auseinandersetzungen in den Kurven führt.